Deutschlandfunk Kultur heute.
Als Thomas Mann 10 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs seinen Roman Der Zauberberg veröffentlichte, standen die Menschen noch ganz unter dem Eindruck dieses Gemetzels in den Schützengräben. Was uns dieser Roman heute noch zu sagen hat, das hat der polnische Regisseur Christian Dupa bei den Salzburger Festspielen untersucht. Mehr dazu gleich. Und noch ein Blick nach Österreich. In der Wiener Hauptbücherei werden Lesezeichen mit sehr persönlichen Geschichten ausgestellt. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Normalerweise erzählen wir hier in Kultur heute keine persönlichen Geschichten. Angesichts des nächsten Themas ist es zum Verständnis aber ganz hilfreich, ein Gespräch zu rekapitulieren, das ich vor 2 Jahren in einem Tal in der Schweiz hatte, wo mich der Wirt eines Bed and Breakfasts damit konfrontierte, dass am Zweiten Weltkrieg reiche Juden und die amerikanische Regierung schuld gewesen seien, um aus dem Weltenbrand richtig viel Profit zu machen. Für historische Fakten wie den Holocaust war der Mann absolut nicht mehr zu erreichen. Geschichtsrevisionismus nennt man das, was eben nicht nur in abgelegenen Schweizer Tälern, sondern jeden Tag im Netz stattfindet und in Deutschland unter anderem von sogenannten Reichsbürgern oder Teilen der AfD in die Öffentlichkeit getragen wird. Mit Aussagen wie, der Nationalsozialismus sei nur ein Vogelschiss in der langen, ruhmreichen deutschen Geschichte. Gegen die Umdeutung von historischen Fakten wendet sich nun ein neues Forschungsprojekt der Universität Jena in Kooperation mit den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Ich konnte darüber kurz vor der Sendung mit dem Leiter der Gedenkstätten, Jens Christian Wagner, sprechen, der an der Universität Jena den Lehrstuhl für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit bekleidet. Ich habe ihn gefragt, wie oft er das eigentlich erlebt, die Umdeutung der Geschichte.
Das erleben meine Kollegin und ich eigentlich fast täglich. Also wir sind sehr massiv mit geschichtsrevisionistischen Legenden konfrontiert. Zum einen natürlich im digitalen Raum. Da brauchen Sie sich nur mit drei Klicks in entsprechende Räume zu begeben und dann werden Sie damit zugeschüttet. Aber auch ganz analog. Die britischen Luftangriffe auf Dresden werden mit Auschwitz gleichgesetzt. Es wird behauptet, die Nationalsozialisten seien ja eigentlich Linke gewesen, weil sie ja Nationalsozialisten hießen. Und deswegen sei gewissermaßen rechtes Gedankengut freigewaschen von historischer Schuld, weil das ja alles linke Schuld sei und so weiter und so fort. Also damit sind wir sehr, sehr stark konfrontiert.
Sie haben anlässlich der Landtagswahlen in Thüringen jetzt kürzlich 350.000 Briefe an Menschen in Thüringen verschickt, die über 65 Jahre alt sind, um vor der Geschichtsklitterung der AfD zu warnen. Gestern Morgen haben Sie auf der Plattform X darauf hingewiesen, dass Sie deswegen massiv bedroht worden sind. Was ist da passiert?
Ja, also unser gesetzlich definierter Auftrag ist es ja, zur kritischen Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen und ihren Folgen in der Gesellschaft beizutragen. Und dazu gehört selbstverständlich auch, gewissermaßen darüber zu wachen, dass geschichtsrevisionistische Positionen sich nicht verbreiten. Und derzeit mache ich mir tatsächlich sehr große Sorgen. In Thüringen steht mit der AfD eine Partei zur Wahl, zu deren DNA der Geschichtsrevisionismus gehört. Sie kennen die berüchtigte Forderung von Björn Höcke, dem Thüringer AfD-Parteichef, nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Es gibt ähnliche Positionen von anderen AfD-Landtagsabgeordneten. Es gibt zunehmend auch positive NS-Bezüge aus der AfD. Ich will nur daran erinnern, dass das Wahlprogramm der AfD in Thüringen einen Namen hat. Und das heißt Alles für Thüringen. Das ist eine Anlehnung an den Spruch Alles für Deutschland. Die Parole der SA, für deren Verwendung Höcke ja bereits 2-mal verurteilt worden ist. Also aus der AfD werden wirklich notorisch geschichtsrevisionistische Positionen vorgetragen. Und da sind wir als Stiftung aufgefordert, da deutlich Position zu beziehen. Das haben wir gemacht, unter anderem, indem wir jetzt kürzlich erst einen Brief als Postwurfsendung an alle Menschen in Thüringen in einem Alter über 65 Jahren geschickt haben. Weshalb über 65 Jahren? Das ist eine Zielgruppe, die vermutlich digital nicht so leicht erreicht wird. Deswegen haben wir gedacht, dann machen wir das mit einem analogen, klassischen Brief. Dieser Brief hat deutliche Aufmerksamkeit, so möchte ich das mal formulieren, hervorgerufen. Wir bekommen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, aber auch sehr viele negative Rückmeldungen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Hassmails und auch Bedrohungen. Gestern Morgen bekam ich eine E-Mail mit Klarnamen von einer Frau aus Weimar, die mir ankündigte, mich werde dasselbe Schicksal erreichen wie einen SPD-Landtagsabgeordneten, der in der vergangenen Woche verstorben ist und der sich sehr engagiert gegen Rechtsextremismus in Thüringen eingesetzt hat. Und sie schrieb, das sei die Quittung gewesen, gewissermaßen, die ihn erreicht habe. Der ist an Krebs verstorben, dieser Landtagsabgeordnete. Und ich sollte mir vor Augen halten, dass mich meine Strafe auch noch erreichen werde. Das sind natürlich alles Dinge, die uns besorgen, die aber auch zeigen, wie aufgeladen die Stimmung in diesem Lande ist. Und wir wissen, dass Rechtsextreme vor Gewalt ja auch nicht immer zurückschrecken. Insofern ist das durchaus ernst zu nehmen.
Sie haben das ja schon erwähnt, das war nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn daraus? Sie stehen ja doch auch als Leiter der Gedenkstätten und als Historiker mit Lehrstuhl an der Universität Jena und sehr engagierter Kämpfer gegen Rechts, auch durchaus in der Öffentlichkeit, auch mit dem, was Sie in den sozialen Netzwerken posten.
Ich sehe es tatsächlich als meine Aufgabe an, auf geschichtsrevisionistische Positionen, die gegen unsere Arbeit gerichtet sind, hinzuweisen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Natürlich muss man vorsichtig sein. Und wir stehen in ständigem Kontakt mit der Polizei. Selbstverständlich, wenn wir der Meinung sind, dass Hassmails, die uns erreichen oder auch verbale Äußerungen, die in der Gedenkstätte von Besuchern getätigt werden, wenn wir der Meinung sind, dass die justiziabel sind, dann erstatten wir immer sofort Anzeige. Und das werden wir auch in Zukunft auch weiterhin tun.
Ich will noch mal auf das Forschungsprojekt zu sprechen kommen, Herr Wagner, denn vielleicht müssen Sie mal erklären, wie man eigentlich Geschichtsrevisionismus erforscht. Sie haben ja auch schon einige Beispiele genannt, beziehungsweise was genau erforscht wird.
Ja, also in diesem Projekt, das jetzt erst gerade begonnen hat und dessen erste Ergebnisse aber bereits online sind, auf der Website geschichte-statt-mythen.de, also geschichte-statt-mythen.de, da kann man das alles nachlesen und es wird auch fortlaufend erweitert. In diesem Forschungsprojekt geht es zunächst mal darum, dass wir systematisch geschichtsrevisionistische Positionen aus der rechtsoffenen und rechtsextremen Mischszene in einem Rahmen eines Monitorings erfassen und dann auswerten. Also es geht um die Frage, welche geschichtsrevisionistischen Legenden werden eigentlich verbreitet? Und im zweiten Schritt geht es um die Frage, welche Funktion haben diese Legenden? Dann machen wir Clusterbildungen, gucken also, welche Gruppen gewissermaßen, die gewisse Verwandtschaften haben von geschichtsrevisionistischen Legenden, gibt es. Wer verbreitet die? Wie werden diese Legenden verbreitet? Auf welchen Ursprung lassen die sich zurückführen? Natürlich geht es auch darum, welchen realen Kern haben gewissermaßen geschichtsrevisionistische Legenden. Ich nenne nur einmal ein Beispiel, die sogenannten Rheinwiesenlager. Das waren Lager, die die Westalliierten im Frühjahr 1945 am Rhein eingerichtet haben, nachdem sehr, sehr viele deutsche Soldaten während der Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Diese Kriegsgefangenen konnte man gar nicht angemessen unterbringen, deswegen wurden sie improvisiert, zum Teil einfach auf Wiesen eingesperrt und entsprechend schlechten Bedingungen. Nach seriösen Schätzungen von Historikern sind dort etwa 7.000 bis 10.000, maximal 40.000 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Schlimm genug. Der geschichtsrevisionistische Mythos macht daraus 1 Million bis 6 Millionen tote deutsche Soldaten. Die Zahl 6 Millionen ist völlig klar, also eine Form von Gleichsetzung gegenüber dem Mord an den europäischen Juden. Es wird behauptet, es habe dort der Holocaust an den deutschen Soldaten stattgefunden. Und es gibt noch eine Teillegende, die mit dranhängt, die besagt, dass die 10.000 verwesenden Leichen, die die britischen Befreier des KZ Bergen-Belsen Mitte April in Bergen-Belsen vorgefunden haben, dass das in Wirklichkeit gar nicht KZ-Häftlinge gewesen seien, sondern deutsche Soldaten aus den Rheinwiesenlagern, deren Leichen man in KZ-Klamotten gesteckt hat, um das Ganze der SS in die Schuhe zu schieben. Und sowas wird geglaubt, sowas verbreitet sich rasant im Internet, in Telegram-Gruppen. Unter anderem wurden diese Legenden auch von den Telegram-Gruppen der Weimarer Montagsspaziergänger verbreitet. Das sind genau die, aus deren Reihen ich jetzt diese Drohungen bekommen habe. Also da schließt sich dann auch ein Kreis. Das nehmen wir alles in den Blick, werden die Ergebnisse kontinuierlich in die Öffentlichkeit bringen. Wir haben in dieser Website auch eine Karte, wo der Ursprung und die Verwender dieser Legenden sozusagen georeferenziert verortet werden. Auch mit dem Mehrwert, dass zivilgesellschaftliche Akteure, unter anderem in der Initiative Weltoffenes Thüringen, die wir mitgegründet haben, sich informieren können, was in ihrer Region von wem an geschichtsrevisionistischen Thesen in die Welt gesetzt wird. Und natürlich, indem wir auch auf den realen Kern dieser Legenden eingehen und ihren Hintergrund, Argumentationsmaterial, Argumentationshilfen in der Hand zu haben, um im Gespräch, aber auch im digitalen Raum dem Ganzen gesicherte wissenschaftliche Informationen entgegenzusetzen.
Das heißt, das ist kein rein akademisches Projekt, sondern das ist sozusagen ein Instrument für Bürgerinnen und Bürger.
Es ist tatsächlich beides. Es ist ein Forschungsprojekt, das aber unmittelbar die Vermittlungsarbeit mitdenkt und auch als Portal sich versteht. Also man kann sich auch gerne an uns wenden mit Fragen oder Hinweisen.
Das Forschungsprojekt ist nur bis April 2025 angelegt. Das erscheint mir doch extrem kurz.
Das erscheint nicht nur Ihnen zu kurz, sondern auch uns. So etwas muss tatsächlich nachhaltig sein. Es muss kontinuierlich gemacht werden. Deswegen sind wir bereits mit potenziellen Drittmittelförderern im Gespräch, dass das Projekt dann auch entsprechend verlängert werden kann.
Der Historiker Jens Christian Wagner, der die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora leitet, über das neue Dokumentations- und Forschungsprojekt zu Geschichtsrevisionismus in Thüringen. Monumentale Romane für die Bühne bearbeiten, das ist die Spezialität des 80-jährigen polnischen Regisseurs Christian Lupa. Dazu gehören Dostojewskis Brüder Karamasow und Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Für die Salzburger Festspiele hat Lupa nun Thomas Manns Roman Der Zauberberg bearbeitet, als Koproduktion mit dem litauischen Jaunimo-Theatras in Vilnius. Gespielt wird deswegen in litauischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln. Gestern Abend war die Premiere im Salzburger Landestheater. Sven Rikleps war dort.
Es beginnt, womit es wohl beginnen muss, bei einer Theatralisierung von Thomas Manns monumentalem Roman Der Zauberberg. Mit der Zugfahrt des Hamburger Jungingenieurs und Schiffbauers Hans Castorp hinauf in die Berge von Davos, um seinen tuberkulosekranken Vetter in einem Sanatorium zu besuchen. Doch die hübsche, auf Gase projizierte Schweizer Landschaft verwandelt sich schnell in erschreckende Bedrohlichkeiten. Erst schwimmen riesige Tiefseefische am Zugfenster vorbei, dann explodiert die Welt dort draußen in einem apokalyptischen Weltenbrand. Und damit sind wir schon dort, wo dieser Roman einmal enden wird, im beginnenden Ersten Weltkrieg. Denn aus den 3 Wochen, die Hans Castorp bleiben wollte, werden 7 Jahre, in denen er sich, selbst an Tuberkulose erkrankt, in die Welt des Zauberbergs zurückzieht, bevor ihn der Roman in den Wirren des beginnenden Ersten Weltkriegs aus den Augen verliert. Die Zeit also ist eines der großen Themen in diesem an großen Themen ohnehin nicht armen Werks, dass Krankheit als Symptom einer Gesellschaft im Verfall durchdekliniert. Doch gerade die Zeit in ihrem Werden und Vergehen, in der subjektiven Wahrnehmung ihrer Ausdehnung, ist für das Theater immer auch ein schwieriges Thema. Nichts kann länger auf der Bühne scheinen als eine in die Unendlichkeit gedehnte Zeit, über die sich bei Thomas Mann ja immer wieder lesen lässt. Dass ihn das nicht stört, beweist nun der polnische Regisseur Christian Lupa mit seiner 5,5-stündigen Theaterversion des Zauberbergs, die subjektiv gefühlt mindestens doppelt so lang dauert. Da ist ihm keine Zeit, keine Szene zu lang, um nicht noch einmal gedehnt zu werden. Da wird selbst das Husten der Tuberkulosekranken noch in die Zeit hinein zelebriert. Dabei arbeitet Lupa, der neben der Regie gleich auch noch für Textfassung, Bühne und Licht zuständig ist, mit einer durchaus ausgeklügelten Ästhetik, die mittels eines Gasevorhangs Szenen immer wieder mit Videoprojektionen überlagert oder kleinere Räume in größere schiebt, um auch hier zu variieren. Dass daraus trotzdem keinerlei szenischer Funken entsteht, liegt an der gnadenlosen Schwerlastigkeit, die Christian Lupa seinem fast 20-köpfigen Ensemble verordnet hat. Thomas Mann hatte seinen Zauberberg eigentlich einmal als kleines Satyrspiel angelegt, das als heiter-ironisches Gegenstück zu seinem Tod in Venedig dienen sollte. Als ihm daraus schließlich doch noch ein großer Roman erwuchs, komponierte er ihn als eine Mischung aus Weltphilosophie-Diskussion und durchaus komischer Karikatur einer bürgerlichen Gesellschaft am Rande des Weltzusammenbruchs. Von der Komik ist nun in der Salzburger Festspielvariante nicht ein Hauch übrig geblieben. Und bei den existenziell-philosophischen Diskussionen, denen man schon bei der Romanlektüre nur gut gewappnet folgen kann, um in die Abgründe der apokalyptischen Zeitenwende vor 100 Jahren tauchen zu können, diesen Diskussionen liest man nun in den Übertiteln etwas kurzatmig hinterher, während sich die Protagonisten hinterm Gasevorhang nur verschwommen sichtbar in zeitgedehnten Spaziergängen ergehen. Nein, es ist wirklich keine Freude, diesem Zauberberg beizuwohnen, zumal der Regisseur auch diesmal seiner wohl bekannten Angewohnheit frönt, aus dem Off in die Vorstellungen seiner Inszenierungen reinzureden. Warum, wohin, woher? Das fragt man sich nach den langen Zauberbergstunden auch und nebenbei noch, welche Position Lupa mit seinen deutschen Kommentaren eigentlich einnehmen will. Diejenige des Regisseurs, diejenige des Autors oder gleich die eines allwissenden Gottes? Bleibt nur einem sichtbar mit großer Ernsthaftigkeit spielenden Ensemble Respekt zu zollen, all den Hans Castorps, Madame Chauchats, Settembrinis und Peppercorns, die ihrem Großmeister allerdings auch nicht auf seinen Zauberberg helfen können.
Thomas Manns Roman Der Zauberberg als Theaterstück bei den Salzburger Festspielen, Sven Rickleffs berichtete. Hilfe, wir sind gefangen, so lautet der durchaus launige Titel einer Ausstellung in der Hauptbücherei in Wien. Es geht um das, was Menschen zwischen Buchseiten klemmen und dann auch mal vergessen, wenn sie ihre Bücher in der Bibliothek wieder abgeben. Immerhin über 8000 Fundstücke haben sich in den letzten 20 Jahren angesammelt, Zettelchen oder bekritzelte Lesezeichen. Und weil die Geschichten, die diese Hinterlassenschaften erzählen, zu schön sind, um sie einfach im Papierkorb zu entsorgen, gibt es nun bis Mitte November diese Ausstellung. Günter Keintelstoffer hat sich mit der Bibliothekarin Claudia Bitter die Objekte näher angeschaut.
Hier in dieser Vitrine finden Sie die interessantesten Lesezeichen, die wir in den letzten 20 Jahren in den Büchern der Wiener Hauptbücherei gefunden haben. Da haben wir zum Beispiel eine Verpackung von einem Kondom, aber auch Pflaster, einen Rosenkranz, Heiligenbildchen, getrocknete Pflanzen, Nähnadel, Lineal, ein Kuvert mit Haaren und so weiter und so fort.
Schüler, Studentinnen und Privatpersonen aller Klassen und Altersgruppen leihen hier Bücher aus oder lesen sie gleich vor Ort. Claudia Bitter arbeitet seit 23 Jahren als Bibliothekarin in der Wiener Hauptbücherei.
Angefangen habe ich zum Sammeln gleich einmal, wie ich hier zu arbeiten begonnen habe, weil dann beim Einstellen der zurückgegebenen Bücher fällt oft was raus und das kommt relativ häufig vor, dass die zurückgegebenen Bücher eben etwas enthalten, das als Lesezeichen verwendet wurde. Und weil die zu schade sind zum Wegwerfen, habe ich angefangen zu sammeln. Mich haben aber dann ganz viele Kolleginnen und Kollegen unterstützt dabei und mir die Sachen auf den Tisch gelegt.
Was sich da alles angesammelt hat, kann man in der kuriosen Schau im Foyer der Hauptbücherei Wien bewundern. Neben Spielkarten, Kantinenessensmarken, Pizzeria-Rechnungen, Spickzetteln für Vokabeltests und gebrauchten Flugtickets scheinen auch Geldscheine beliebte Lesezeichen zu sein. In einer der Vitrinen ist eine halbe Dollarnote zu sehen. Ein 200-Schilling-Schein der Bank von Uganda, eine iranische Banknote mit dem Porträt des Ayatollahs Khomeini und ein 100-Mark-Schein aus der DDR mit dem Konterfei von Karl Marx vorne drauf.
Die Sammlung ist jetzt circa zwischen 8.000 und 10.000 Objekte, kann man sagen, wobei ich da wirklich jedes Futzelpapier auch mit hineingenommen habe.
Apropos Futzelpapier. Zu den lustigsten Exponaten zählen Briefchen und kleine Zettelchen, die in den entlehnten Schinken und Schmökern zurückgelassen wurden. Auf einen Schmierzettel hat ein Kunde der Büchereien Wien etwa gekritzelt: Kannst mir an 10er borgen, Alter? Und auf einem A4-Papier steht etwa 10-mal hintereinander zu lesen: Ich verwende keine Schimpfwörter, ich sage keine Schimpfwörter zu meinem Bruder. Mit 1,5 Millionen Entlehnungen jährlich gehören die Büchereien Wien zu den größten Institutionen dieser Art in Europa. Die Hauptbücherei selbst, ein 130 Meter langes Stahlglasgebäude, steht wie ein Schlachtschiff auf dem Wiener Gürtel, einer Autohölle am Rande der Wiener Innenstadt. Und eine Art Schlachtschiff ist das Gebäude ja tatsächlich, ein Schlachtschiff der Bildung und des Wissens.
Also die Büchereien sind ein Zweigstellensystem mit einer Hauptbücherei an 39 Filialen über ganz Wien verteilt. Das Medienangebot ist über 3 Millionen Medien in allen Filialen. Wir sind eine wirklich gute Bildungsstelle auch, aber was auch sehr wichtig ist, wir sind ein Lernort und ein dritter Ort zum Aufhalten, das in Wien auch ganz wichtig ist.
Ein Lesezeichen in der Wiener Ausstellung geht ganz besonders zu Herzen. Es handelt sich um einen linierten Zettel in einem Roman oder Sachbuch vergessen mit der halb flehentlichen, halb ultimatumsartigen Aufforderung, Zitat: Lieber Michi, hiermit fordere ich dich auf, die Ehe mit mir fortzusetzen. Liebe Grüße, Elena. Wie Michi sich entschieden hat, wir werden es wohl nie erfahren. Die Dramen des Alltags, sie kommen einem ganz, ganz nah im Foyer der Hauptbücherei Wien.
Günter Kreindelsdorfer über die Ausstellung Hilfe, wir sind gefangen in der Hauptbücherei in Wien, die Hinterlassenschaften zwischen Buchseiten ausstellt. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es jetzt um NS-Raubkunst bzw. eine erfolgreiche Rückgabe.
Das Landschaftsgemälde »Das Mühlental bei Amalfi« von Karl Blechen kehrt nach Jahrzehnten in den Besitz der Nachfahren von Edgar Mohr zurück. Zunächst gehörte das Gemälde den jüdischen Kunstsammlern Arthur und Eugen Goldschmidt. Als die unter dem Druck der Nazi-Herrschaft Selbstmord begingen, erbte ihr Neffe Edgar Mohr das Werk. Der floh bald darauf vor den Nazis und musste das Bild in Berlin zurücklassen. Dort beschlagnahmte dann die Gestapo das Bild und so gelangte es höchstwahrscheinlich in die Sammlung von Hitlers Sonderauftrag Linz. So nannte sich die Organisation, die den Auftrag hatte, Kunstwerke für das sogenannte Führermuseum in Linz zu stehlen. Gestohlen wurde das Bild dann aber noch einmal, und zwar kurz vor der deutschen Kapitulation aus dem sogenannten Führerbau in München. Diesen Führerbaudiebstahl hat der Kunsthistoriker Stefan Klingen vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München in unserem Programm nach Abschluss eines entsprechenden Forschungsprojekts 2019 so skizziert.
Als die Amerikaner dann über Dachau kommen, dort haben sie zunächst das Konzentrationslager befreit, in München einmarschierten, muss man sich vorstellen, dass die Gebäude im Wesentlichen unbewacht waren. Dieser Moment wird genutzt, und zwar im Wesentlichen wohl von der Bevölkerung aus den umliegenden Stadtteilen. Das wurde genutzt, um die Gebäude zu plündern, zu stürmen und alles, was nicht nied- und nagelfest war, dort mitzunehmen.
Darunter das Landschaftsgemälde von Blechen, das die Münchner Kriminalpolizei aber wenig später beschlagnahmt hat. Dann ging das Bild über in Bundesvermögen. Zu dem rechtmäßigen Erben gelangt es aber erst jetzt, wo die Kunstverwaltung des Bundes beschlossen hat, das Gemälde zu restituieren. In Münster wurde heute das neue Leitungsteam der Skulpturprojekte für das Jahr 2027 bekannt gegeben. In die Fußstapfen des kürzlich verstorbenen Kaspar König treten Yvette Schurlin, Natascha Ilic und Sabina Sabolovic, drei Frauen aus Zagreb. Mit den Fragepronomen im Namen verspricht ihr Kollektiv What, How and For Whom die Tradition des Gründerkönigs fortzuschreiben, nämlich Kultur offen zu denken und bloß nicht elitär.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Alle Augen auf Tim Walz, heute am dritten Tag des Parteitags der US-Demokraten in Chicago. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Moritz Küpper nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt und danke für Ihr Interesse.